In der vergangenen Woche war ich 2 Tage unterwegs auf einer Fußballtrainerfortbildung. Mit meiner Trainerlizenz kann man bis in die höchste Spielklasse in Schleswig-Holstein als Trainer tätig sein und muss alle 3 Jahre in die Verbandsfußballschule nach Malente, um diese Lizenz zu verlängern. 2 Tage lang dann immer. Man übernachtet dort. Das ist immer sehr interessant. Nicht so sehr das Thema. Diesmal allerdings war das sehr gut. Beim letzten Mal habe ich es gar nicht gut erlebt. Aber menschlich ist das total interessant. Ich nehme, gestehe ich, seit 50 Jahren an einem Projekt teil, nämlich zu beobachten, wie ein Mensch so sein kann, indem ich mich selbst beobachte und auch andere. Das ist ein total spannendes Projekt, in das Gott mich seit 50 Jahren gestellt hat. Am Anfang dieser Ausbildung zum Fußballtrainer merkte ich mir im Kontakt mit den anderen eine große Unsicherheit an. Ich hatte, nachdem ich Jesus kennengelernt habe, im Laufe der Zeit die Gemeindearbeit so viel wichtiger genommen, dass ich mit allem anderen aufgehört habe. Und deshalb war ich 20 Jahre lang überhaupt nicht mehr beim Fußball zu Hause. Das fehlte mir so vom Verständnis her mit taktischen Dingen, die man heute spielt, hat sich alles völlig verändert. Wer sich mit Fußball beschäftigt, weiß das. Die anderen müssen das auch nicht behalten. Aber ich kam mir deshalb mitunter etwas minder bemittelt vor unter diesen Leuten. Kann sein, dass sie das aus anderen Bereichen vielleicht auch kennt. Wenn man sich irgendwo befindet, wo man die Ahnung hat, die haben alle Ahnung, nur ich nicht. Kann das Auswirkungen haben auf das eigene Verhalten? Das Gute war ja immer, ich weiß ja, dass Gott mich liebt und dass ich mit dem Auftrag unter Menschen bin, ihnen diese Liebe auszuteilen. Das hat mir immer auch wieder Halt gegeben. Meine Bedeutung hängt ja nicht davon ab, was ich im Fußball weiß oder kann. Aber das kann ich auch vergessen. Außer Acht lassen. Und dann fühlte ich mich immer etwas seltsam. Nun hatte ich 10 Jahre Zeit, seitdem ich angefangen habe, wieder mit Trainer sein, mich da einzuarbeiten, und komme mir mittlerweile einigermaßen auf Augenhöhe vor. Das hat mich tatsächlich jetzt bei dieser Fortbildung bewegt, dass ich gar nicht mit dem üblichen Unwohlgefühl dort angereist bin. Und ich habe mich gefragt, wie kommt das? Das kann ja von allem Möglichen abhängen. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich inzwischen denke, ach ja, alles können die mir jetzt auch nicht mehr vormachen. Ist doch interessant, dachte ich. Mein Wert und meine Bedeutung hing noch nie davon ab, was ich kann oder was ich weiß oder wie ich aussehe. Glaube ich jedenfalls offiziell. Und doch mache ich es vielleicht davon abhängig. Ist doch verrückt. Man könnte schizophren sagen oder wie auch immer. Ja, das gibt's. Habe ich so entdeckt an mir. Ich hatte abends nun an dem einen Abend, den wir hatten, ein Gespräch mit einem alten Trainer. Ein hochinteressanter Mann, finde ich, schon über 70 Jahre alt, halt über 40 Jahre lang als Fußballtrainer sich für Menschen eingesetzt. Ist schon beachtlich, finde ich, was man so für Menschen kennenlernen kann, die ohne, dass da unsere Motivation hintersteckt, dass man weiß, dass Gott auch durch mich andere beschenken will, die sich trotzdem für Menschen einsetzen. Der hat einem Spieler, weil der aus einem Elternhaus kam, das ihn überhaupt nicht unterstützen konnte, hat mal einem Spieler eine Zeit lang die Wohnung bezahlt. Das ist mal ein Einsatz. War also interessant, mit dem zu reden. Er klagte mir gegenüber dann irgendwann, dass die Spieler heute vielfach unzuverlässig seien. Ist ja auch gesellschaftliche Erscheinung, sage ich jetzt mal. Und das ist für viele Trainer, das haben mir auch andere erzählt, deshalb mitunter keinen Spaß macht, ihre Mannschaften zu trainieren. Ich habe dann davon erzählt, dass es mir glücklicherweise mit meiner Jugendmannschaft bis jetzt anders geht. Also auch was die Zuverlässigkeit angeht. Da kann man auch diesen und jenen Wunsch haben, aber ich weiß, immer wieder fällt mir das auf, ich habe es schon relativ gut. Daraufhin fragte er, hast du denn auch ein bisschen Erfolg? Die Frage fand ich dann interessant. Das war sehr nett von ihm gemeint. Aber mir wurde klar, dass es natürlich letztlich für uns Menschen immer wieder darum geht, habe ich Erfolg? Erfolg heißt ja, es passiert, was ich will. Ich kann Titel erringen. Ich bekomme Ergebnisse, die ich haben will, die vielleicht auch Ansehen mit sich bringen. Und natürlich erzählt man gerne davon. Na klar. Bisschen Erfolg hatten wir ja auch schon. War interessant ausgedrückt. Spiele gewinnen, Titel erringen und so weiter. Ja, und dann habe ich da ein bisschen von erzählt und fand das wieder interessant, wie ich davon erzähle und warum ich dabei eigentlich so fröhlich bin. Es ist ja in anderen Bereichen vielleicht nicht so messbar wie im Fußball, der Erfolg. Aber das, warum ich das mit dem Fußball mache, kann man eigentlich gar nicht so messen. Deswegen habe ich mich gewundert, warum springst du so auf diese Schiene eigentlich an? Warum ist auch dir der Erfolg so wichtig? Also der Messbare, der Sichtbare, der da nach außen dringt. Vielleicht geht es nicht nur mir so, sondern auch anderen. Wir kommen uns ja bedeutend vor, wenn das, was wir tun, die von uns gewünschten Ergebnisse hat. Das hat ja auch total Gutes. Die Frage ist nur, wieso wir immer wieder davon auch so oder damit auch unseren Wert verbinden. Und auch der interessante Zusammenhang, dass davon tatsächlich auch unser Ansehen, wenn man von einer gewissen Öffentlichkeit spricht, abhängt. Wir erreichen etwas, was in der Welt geschätzt wird, sonst würden wir es ja nicht erzählen. Und schon fühle ich mich besser und der andere denkt, was auch immer, vielleicht wird er auch ganz klein, weil er das ja nicht so erlebt. Vielleicht bist du auch schon ganz klein geworden, weil du ja nicht das erlebst, was andere erleben. Wie kommt es, dass wir das so direkt verbinden? Es ist ja die gleiche Grundlage, wenn wir Misserfolg haben. Warum fühlen wir uns dann eigentlich schlecht? Welchen Grund gibt es dafür? Ja, weil wir doch dann ein bisschen minderwertig sind. Wie kommst du dir vor, wenn Menschen, unter denen du bist, mehr können, mehr wissen, mehr haben, vielleicht hübscher sind, wer auch immer das beurteilen will, und von denen du ja gar nicht weißt, wie sie sich eigentlich gerade vorkommen? Wir denken es ja nur immer. Letztlich ist die Frage berührt, wovon lebe ich eigentlich? Was trägt mich in meinem Leben? Diese Frage finden wir zwischen den Zeilen und ich finde, sie kommt aus allen Knopflöchern hervor, nämlich in dem Bibeltext, der heute als Grundlage für die Predigt vorgesehen ist. Wir betrachten ihn unter dem Thema, was dich wirklich trägt. Was dich wirklich trägt. Der Bibeltext ist zu lesen im Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 9, Vers 22 und 23. So spricht der Herr, das ist der Name Gottes eigentlich genannt, da wo Herr Großbuchstaben hat in der Lutherbibel, ist ja der Name Gottes. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne. Dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Dieser Satz wird mehrfach im Neuen Testament aufgenommen, oder diese Sätze, und beginnt und endet mit der Aussage, so spricht der Herr. Gott spricht. Nur so als Hinweis heute Morgen, Gott spricht. Er hat uns etwas mitzuteilen. Ich betrachte heute ausnahmsweise den geschichtlichen Hintergrund Nahezu gar nicht, weil ich den Eindruck habe, diese Worte sind relativ gut sofort in unsere Welt zu übersetzen, in der wir heute leben. Zwei wichtige Entdeckungen aus diesem Abschnitt möchte ich uns vor Augen führen. Was dich wirklich trägt, erstens, das Vorläufige ist nicht endgültig. Zweitens, der Ewige ist nicht vergänglich. Das Vorläufige ist nicht endgültig. Man muss jetzt erstmal feststellen, Gott sagt nicht, dass es schlecht wäre, weise zu sein. Weisheit bedeutet, die Zusammenhänge des Lebens in dieser Welt zu durchschauen und entsprechend leben zu können. Das ist gut. Das ist auch erstrebenswert, weise zu sein. Gott will auch nicht zum Ausdruck bringen, dass niemand stark sein soll. Da geht es um die Kraft eines Menschen, gerade auch eines Kriegers. Das hat also mit Durchsetzungsvermögen zu tun. Man kann Macht ausüben. Stärke an sich ist etwas Gutes. Und Macht zu haben, ist nicht von vornherein schlecht. Auch materieller Reichtum wird hier nicht als böse bezeichnet. Güter zu besetzen, um sie als Lebensmittel zu gebrauchen, gehört zum Leben in unserer Welt. Und im Alten Testament werden alle drei Punkte, Weisheit, Stärke und Reichtum, als Geschenke Gottes bezeichnet. Der warnende Ton im Text muss also eine andere Ursache haben, als die, dass man das alles bloß nicht haben sollte. Wir haben am Freitag im Kreis der Teenager über materiellen Reichtum gesprochen. Den Einstieg bildete unter anderem der Satz, Geld verdirbt den Charakter. Da stimmen viele zu. Geld verdirbt den Charakter. Wir alle haben schon erlebt, dass der Besitz von Geld in einem Menschen ungute Eigenschaften zum Vorschein bringt. Allerdings ist zutreffender eher die Aussage, die mir vor einiger Zeit bei einer anderen Predigtvorbereitung mal begegnet ist. Geld verdirbt nicht den Charakter, es offenbart ihn nur. Geld verdirbt nicht den Charakter, es offenbart ihn nur. Und damit sind wir ja schon dabei zu entdecken, dass nicht die Sache an sich das Problem ist. Oder das Können oder was auch immer. Das gilt ja für Weisheit und Stärke genauso. Das menschliche Herz geht allerdings mit diesen Dingen bzw. Fähigkeiten so um, dass wir auf falsche Wege kommen können. Deshalb wird hier gesagt, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Sich rühmen ist natürlich jetzt das Stichwort. Da verlässt sich jemand mit seinem Leben darauf. Wessen man sich rühmt, also wovon man auch begeistert ist, stolz darauf ist, darauf stützt man sein Leben. Darauf verlässt man sich. Das hat hier das Rühmen, hat diesen Charakter. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass man nicht wahrnehmen sollte, dass man das hat oder kann oder so. Darum geht es nicht. Auch nicht, dass man nicht davon reden sollte. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Da wird sein Leben darauf gestützt, man bildet sich etwas darauf ein, würden wir vielleicht auch sagen. Man liest seinen Wert daran ab. Man kommt sich wichtiger vor als die, die das nicht haben. Man fühlt sich sicher, weil man es hat. Geld ist ja nicht das Wichtigste, aber es beruhigt ungemein. Angeblich. Kann auch eine Unruhe auslösen. Die wesentliche Frage ist hier, wer ist denn eigentlich dafür verantwortlich, dass ich weiß und kann und habe und bin, was ich weiß und kann und habe und bin? Wo kommt das eigentlich her? Und all diese genannten Sachen haben damit zu tun, dass man als Mensch seinen eigenen Beitrag leistet. Also für Stärke kann man was tun. Für Weisheit kann man was tun. Da gehört Lebenserfahrung dazu, aber vor allem auch die richtige Auswertung. Ein gewisses Wissen natürlich auch. Zu Reichtum kann man was tun. Viele, natürlich nicht alle, aber viele haben dafür auch etwas getan. Die haben wirklich hart gearbeitet. Selbst die völlig überbezahlten Fußballprofis arbeiten hart für ihr Geld. Sind auch Privatsklaven der Vereine und Werbepartner. Aber die Voraussetzungen, die der Mensch mitbringt und dass sich ihm die Gelegenheit dazu bietet, das ist ja ganz schnell als etwas zu entdecken, was der Mensch nicht selbst gemacht hat. Es kann ja sein, dass wir Probleme damit haben, dass Gott der einen das und dem anderen das schenkt. Das kann ja sein. Aber daran kommt nur umso deutlicher zum Ausdruck, dass es sich hier um Geschenke handelt. Und nicht nur um Verdienste. Wir haben das alles Gott zu verdanken. Verdanken. Wichtig ist, dass wir ihm dafür danken. Wir Menschen tragen in uns nun mal diesen Hunger nach Anerkennung, nach Ehre, nach Ansehen. So ist das deutsche Wort Ruhm ja auch mit Rufen verwandt. Es bezeichnet den guten Ruf, das Ansehen einer Person. Und wenn das ausbleibt, die Anerkennung, die wir suchen, dann greifen wir Menschen leicht dazu, uns vielleicht selbst zu rühmen. Das mag noch der Wirklichkeit entsprechen, obwohl auch oft übertrieben wird, wenn Menschen von sich und ihren Vorzügen sprechen. Aber es geht um viel mehr. Es geht um die Frage, wovon oder von wem mache ich mein Ansehen, meine Bedeutung eigentlich abhängig? Wer zu entscheiden, was ich bedeute, was ich wert bin und was ich gelte? Wessen Urteil suche ich da eigentlich? Und bei diesem Rühmen, sich rühmen hier, ist immer gemeint, der Mensch sucht das bei sich selbst. Kann auch sein bei anderen Menschen, aber es bleibt auf der menschlichen Ebene. Er verdankt es gerade nicht, sondern er rühmt sich dessen und er verlässt sich darauf, stützt sich darauf. Er bestimmt den Maßstab. Davor warnt Gott. Weisheit, Stärke und Reichtum sind Größen dieser irdischen Welt. Sie sind nicht nur schon in dieser Zeit sehr vergänglich, sondern wenn diese Welt zu Ende ist, sind sie ohnehin nichts mehr wert. Sie bleiben auf dieser Ebene. Da sind sie wichtig. Aber die Frage ist, wofür? Man könnte ja hier auch heute vielleicht nennen, körperliche Fitness, nach der man so strebt. Der Erfolg unserer Kinder, mit dem wir uns verbinden. Man erzählt ja gern von den Kindern, wenn die erfolgreich sind, nach unseren Maßstäben. Die Anzahl der Enkel vielleicht, ist heute ein bisschen außer Mode gekommen. Da sind 3 wahrscheinlich schon viel. Die Stellung im Beruf. Nicht zu vergessen, dass wir unsere Überstunden ja schon gar nicht mehr zählen. Der Terminkalender ist so voll, da muss ja einer ganz, ganz wichtig sein. Es gibt ja für viele dieser Bereiche auch heute eine Fernsehshow. Ob es da um Schönheit geht oder um Wissen oder um Stärke. Ein Wettbewerb, mit dem man Ruhm und Ansehen erreichen kann, wenn man nicht gerade zu den Verlierern gehört. Dummerweise sind das zwar die meisten, aber wenn man anfängt, denkt man ja immer, ich werde gewinnen. Oder mindestens probiert man es. Das ist alles vorläufig, sagt Gott. Stütz dich nicht drauf. Freu dich drüber, wenn du es hast. Erhebe dich nicht über andere. Setze es ein und verdanke es mir. Wir hören hier Gott sprechen und der legt auf ganz anderes Wert. Das kann man sich nicht erarbeiten. Es geht um viel mehr als Dinge, die mit dieser Welt vergehen werden. Das alles gehört zum Leben, aber es trägt nicht im Leben und schon gar nicht in der Ewigkeit, für die Gott uns Menschen geschaffen hat. Deshalb, das Vorläufige ist nicht endgültig. Es gilt am Ende nicht mehr. Wohl dem, der das vorher schon entdeckt, dass er auf das Vergängliche nicht sein Leben stützen kann. Was wirklich trägt, spricht Gott als Zweites aus. Der Ewige ist nicht vergänglich. Worauf lohnt es sich denn nun, sein Leben zu stützen? Seine Lebensfreude davon abhängig zu machen, so will ich es nochmal anders ausdrücken, seine Sicherheit daran zu hängen. Im Alten Testament können wir schon lesen, der Anfang der Weisheit ist es, Gott zu fürchten. Also Gott ernst zu nehmen, ihn Gott sein zu lassen und mich als Geschöpf einzuordnen. Damit beginnt Weisheit, das Leben verstehen und leben können grundsätzlich. Es beginnt also mit der Entdeckung, dass ich nicht der Maßstab bin. Und wenn wir uns an Vergänglichem festhalten, werden wir damit vergehen, wenn das Ende dieser Welt gekommen ist. Und nun stellt sich uns der Ewige vor, der barmherzig ist, der sich uns Schwächeren zuwendet. Er stellt sich uns vor, als der Recht ausübt. Das heißt, uns Menschen zur Verantwortung zieht und dem, der das verdient hat, Strafe zukommen lässt und dem, der es verdient hat, Lohn zukommen lässt. Und er stellt sich vor, als der Gerechtigkeit ausübt, das ist seine Gemeinschaftstreue. Er bleibt uns treu, er sorgt für uns und macht es gut. Und dieser Ewige ist nicht oben geblieben, davon konnte Jeremia noch nichts wissen. Er ist zu uns gekommen in seinem Sohn Jesus Christus, hat sich uns offenbart. Der, der diese Welt mit allen Möglichkeiten, die wir haben, geschaffen hat, ist in sie selbst eingetreten. Er hat sie uns gegeben, um sie zu gebrauchen. Aber mit dem richtigen Blick. Sie ist uns als Geschenk gegeben. Unser Leben ist ein Geschenk. Das, was wir können, wissen, haben und sind, ist ein Geschenk, auch wenn wir daran mitarbeiten. Das ist ja noch viel mehr zum Staunen, dass er das so hinkriegt. Wer will denn bitte ausgeschaltet auf der Couch sitzen und sagen, na gut, Herr, ich brauche ein bisschen Weisheit oder ich muss mal wieder was schaffen, dann mach mal. Wenn wir nicht gerade getrieben von irgendwas Übertriebenem uns verausgaben, dann wollen wir doch mitmachen. Bei Kindern kann man es noch entdecken. Da ist das eine Belohnung, wenn sie mitmachen dürfen. Etwas später schon dreht sich das Ganze dann. Und als Jesus am Kreuz auf Golgatha für uns starb, das habe ich ganz tiefgreifend persönlich so entdecken dürfen, sage ich jetzt mal, weil ich es auch als Geschenk empfinde. Als Jesus am Kreuz vor uns auf Golgatha starb und rief, es ist vollbracht, da wurde etwas Grundsätzliches über mich und jeden anderen Menschen deutlich. Du verdienst dir dein Leben nicht selbst. Du kannst es gar nicht. Du schaffst es auch nicht. Ich schenke dir dein Leben und deshalb springe ich jetzt für dich in die Bresche, wo du eigentlich hingehörst, an dieses Kreuz. Und tausche mit dir den Platz und du darfst leben. Seitdem muss ich mir doch über mich keine Illusionen mehr machen. Und wenn da Weisheit zu finden wäre irgendwo in meinem Leben, dann ist Gott mit mir einen Weg gegangen, auf dem mir die zugewachsen ist und ich kann dafür danken. Wenn ich etwas kann, dann hat Gott mir die Möglichkeiten dazu gegeben, es zu erlernen und auszuleben. Wenn ich etwas habe, dann hat Gott es geschenkt, dass ich das vielleicht sogar erarbeiten konnte oder dass es mir einfach zugefallen ist. Aber ich kann ihm immer dafür danken. Wir nehmen so leicht die Gaben und vergessen dabei den Geber. Dabei wollte er uns eigentlich dadurch etwas zeigen. Jetzt ist morgen Valentinstag, klingelingeling, Männer. Wenn wir unseren Frauen ein paar Blumen schenken, warum das nicht auch mal andersrum passiert, aber na gut. Wenn wir unseren Frauen Blumen schenken, dann ist es ja unangemessen, wenn die Frau dann sagt, danke für die Blumen, zack, lässt uns vor der Tür stehen, geht rein, Tür zu und sie ist fröhlich. War ein bisschen komisch, oder? Man hängt ja irgendwie an diesem Geschenk dran. Da soll doch was rüberkommen und eigentlich soll die Frau doch an der Stelle tatsächlich mal den kleinen Finger und damit gleich die ganze Hand nehmen. Es wäre auch komisch, wenn sie sagt, ach, was sollen wir denn die Blumen, ich hab doch dich. Als ob das Geschenk nichts wert ist. Was für ein Quatsch. Die sollen sich doch drüber freuen. Es ist ein Zeichen, über das man sich an sich freuen kann, hinter dem aber noch viel mehr steckt. Und so ist alles, was wir in unserem Leben haben, alles, was uns begegnet, ist so ein Geschenk. Und wenn wir seine Gaben von Gott lösen, dann missbrauchen wir sie. Dazu uns eine Sicherheit zu schaffen, die nur vorläufig ist und am Ende nicht hält. Dazu uns über andere zu erheben und sie als minderwertig zu betrachten, wer auch immer etwas davon haben könnte. Dazu, wenn wir sie nicht haben, uns minderwertig zu fühlen und bodenkriecherisch zu denken, mit mir meint Gott es wohl nicht so gut wie mit den anderen. Die Resignation ist nur das Gegenstück zum Rühmen, hat aber die gleiche Ursache. Gott macht es nicht gut mit mir, deshalb muss ich jetzt aufgeben. Es ist nichts mehr zu erwarten. Deshalb, wenn du in deinem Leben aufgegeben hast, wenn du nichts mehr erwartest an Schönem, an Gutem, an etwas, was lebenswert ist, auch was die irdischen Gaben angeht, dann darfst du nochmal aufbrechen. Sehr wohl macht Gott es gut mit dir. Es mag sein, dass dir das bisher noch nicht aufgefallen ist. Vielleicht wundert Gott sich darüber gar nicht. Vielleicht gehört das sogar zu dem Weg, dass es noch so ist. Ich kann es für dich nicht beurteilen. Aber du darfst es entdecken lernen. Und dieser Text ist so einfach und so klar und im ersten Teil so ernüchternd und dann so zielführend. Häng dich mit deinem Leben an Gott. Die Lösung ist nicht, dass wir uns auf die Finger hauen, nichts mehr leisten, dass wir so tun, als wüssten wir nichts und als könnten wir nichts und so. Das ist nicht die Lösung. Das ändert unser Herz ja nicht. Das ist nur so eine getarnte. Man kann das auch ganz gläubig tarnen. Ha, vielen Dank. Nein, da war ja gar nichts. Wenn jemand dir dankt für etwas, was du ihm getan hast, zu behaupten, das sei nichts, wo ist denn da jetzt Gott? Der hat das doch geschenkt. Wenn man den Schrank toll findet, den man neu hat, auf wen fällt denn das zurück? Auf den Tischler, doch, oder nicht? Muss der ja hingekriegt haben. Der Hinweis ist das Entscheidende für unser Herz und, wo es angebracht ist, auch mal für die anderen Menschen. Du darfst die Gemeinschaft mit Gott jeden Tag pflegen. Das hatten wir beim letzten Mal schon. Gott hängt davon nicht ab. Denk mal nicht, du tust ihm einen Gefallen, wenn du betest, wenn du Bibel liest, wenn du in den Gottesdienst gehst, wenn du das Gespräch mit anderen Christen pflegst oder sogar, wenn du mit anderen über Jesus sprichst, damit sie ihn auch kennenlernen können. Wir tun doch Gott keinen Gefallen damit. Das könnte er auch ohne uns. Er will das aber nicht ohne dich. Und wie vertrauenswürdig ist es, dass er das nur durch Menschen macht, die das schon erfahren haben. Und wenn du merkst, dass du dazu gar keine Lust hast, dann könnte es sein, dass dir die Erfahrung jetzt zur Zeit fehlt, dass Gott es gut mit dir macht und dass dein Herz davon gefüllt wird, wie er zu dir ist. dann schließ dich bei ihm an. Deshalb sagt er, wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, er verlasse sich darauf, der sehe das als seinen Lebensinhalt an, als seine Lebensfreude, dass er klug sei und mich kenne. Das ist die liebevolle Lebensgemeinschaft. Adam erkannte sein Weib, dasselbe Wort. Die schliefen miteinander. Enge Lebensgemeinschaft mit Gott. Das ist das, was er sich wünscht. Mein Fußballern zum Beispiel, sage ich immer, ich versuche denen ja was fürs Leben mitzugeben. Mal sehen, irgendwann im Himmel werde ich vielleicht mal sehen, ob da irgendwas auch von gelungen ist. Die frage ich dann manchmal, was ist eigentlich leichter, verlieren oder gewinnen? Wenn wir schon beim Erfolg waren vorhin. Ist es eigentlich leichter, Erfolg zu haben oder Misserfolg zu haben? Man sagt ja, verlieren will gelernt sein. Ich habe noch keinen sagen hören, gewinnen will gelernt sein. Hier, in diesem Text, entsteht mir der Eindruck, gewinnen ist viel, viel schwerer. Erfolg haben ist das eigentlich Schwierige. Natürlich ist Misserfolg haben schwierig. Aber man vergisst, dass beim Erfolg die Rückkopplung genauso wichtig ist wie beim Misserfolg. Nämlich, Herr, na gut, dann nehmen wir das jetzt so, wie es ist von dir. Denn ist das wohl dein Weg jetzt? Und beim Erfolg wurde es uns eben auch geschenkt. Dass wir daraus lernen und so weiter bei Erfolg und Misserfolg, ist alles völlig klar. Aber das kann man zum Beispiel auch, ich habe so einen kleinen Disput mit jemandem von uns, das ist völlig lustig, darüber, ob wir uns eigentlich gegenseitig bedanken hier in der Gemeinschaft, wenn einer was macht oder nicht. Ich finde das köstlich. Weil eine Zeit lang hatte ich damit auch Schwierigkeiten. Aber wisst ihr, man darf sich ruhig mal ausdrücken, dass man sich darüber freut. Wie auch immer man das macht. Danken hat natürlich immer eine Kategorie, von oben nach unten vielleicht, deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen komisch. Aber ich erinnere mich noch, dass damals in meiner theologischen Ausbildung etwas angekündigt wurde. Ich meine irgendwie eine Verlobung oder so. Und dann klatschte die Klasse. Und dann fragte unser Lehrer, wem klatschen Sie jetzt eigentlich? Das ist doch die entscheidende Frage. Für wen ist der Applaus? Der darf aus meiner Sicht für den Menschen sein. Ich kann aber auch verstehen, wenn man sagt, Mensch, lass uns das irgendwie würdevoller machen, okay. Aber erst wenn wir entdecken, was der Mensch uns getan hat, können wir darüber hinaus auch den Geber ins Auge fassen. Wenn wir das verleugnen, was wir voneinander haben, dann werden wir uns auch verleugnen, was wir von Gott haben, behaupte ich jetzt. Denn das Direkte gibt es ja seltener als das durch Menschen Vermittelte. Das sind alles so interessante Fragen, genau wie die Frage, muss ein Mensch eigentlich erst gescheitert sein, um Gott kennenzulernen? Ist mir schon oft begegnet, diese Frage. Ich behaupte, nein, muss er nicht, aber ich entdecke, bei vielen ist es so. Was dich wirklich trägt, wenn der Ewige dein Leben trägt, hängst du nicht mehr von Vergänglichem ab. An jedem Tag schaut er liebevoll auf dich und will durch dich andere Menschen segnen. Das ist eben das Spannende, wenn du als Geschenk Gottes betrachtest, was du hast, bist, kannst und weißt. Dann entdeckst du, dass er das einsetzen möchte und dass er es dir geschenkt hat, damit auch die anderen etwas davon haben. Dann wird man großzügig und dann kommt man in Bewegung. In der liebevollen Gemeinschaft mit Gott hast du alles, was du brauchst. In Zeit und Ewigkeit. Amen.